아멘.
Wir haben ja sozusagen eine kleine Predigtreihe. Eine Predigtreihe, die nicht am Stück läuft, aber immer dann, wenn ich mal predigen kann. Und da habe ich gedacht, lass uns doch mal über wesentliche Dinge sprechen. Und wesentliche Dinge, das sind mir 4 Stück eingefallen, wo es um das Thema Gemeinde, aber vor allen Dingen um dein Leben im Leib Christi geht. Das ist Gemeinde, aber das ist natürlich auch dein Glaube ganz persönlich. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Jahresmotto, geistliche Heimat finden und sie gleichzeitig auch mit anderen teilen und vorleben. Und das letzte Mal haben wir gesprochen über das Bekenntnis, eine ganz spannende Stelle. Jesus, wie er bekannt wird von Petrus. Und heute liegt der Fokus quasi in Gemeinde, man müsste sagen, auf dem Leben in Gemeinde oder besser gesagt auf dem Überleben in Gemeinde, denn das ist nur möglich durch Buße. Und wir werden gleich drüber reden. Buße ist ja ein relativ alt bekanntes Wort, was die meisten gar nicht so richtig deuten können. Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass das ein ganz elementares Thema ist und deshalb habe ich auch diesen Kompass gewählt, weil das ist so elementar, dass man das Ziel tatsächlich verfehlen kann und es lebenswichtig ist, tun. Und deshalb wollen wir uns heute zusammen einen Text anschauen, auch wieder ein Lebensabschnitt von Petrus. Und das ist ja das Spannende, wenn es um Buße geht, ist es ja oft so, dass wir erst im Nachhinein merken, es wäre vielleicht dran gewesen, sich zu entschuldigen, es wäre dran gewesen, vielleicht um Vergebung zu bitten. Ganz oft merken wir das erst, wenn die Dinge kaputt gegangen sind, wenn das zerbrochen ist, Beziehung auseinandergegangen ist, dann, wenn der Scherbenhaufen vor uns liegt, dann kommen wir oft auf solche Dinge wie über Vergebung erstmal nachzudenken. Und das Spannende ist, Petrus erlebt das, aber auf eine ganz andere Art und Weise und man muss zugeben, er versteht es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich will gar nicht mehr darüber reden. Ich würde sagen, wir schauen direkt in den Text rein. Ich will euch einladen, in Johannes 13 reinzuschauen, aufzuschlagen. Ich habe es euch mitgebracht und weil ihr sonst die ganze Zeit meine Stimme gleich hört, würde ich euch das mal vorlesen lassen. Wir schauen auf Johannes 13, die Verse 1 bis 20.
Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge, zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm,
»Herr, solltest du mir die Füße waschen?«
Jesus antwortete und sprach zu ihm,
»Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren.«
Da sprach Petrus zu ihm,
»Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.«
Jesus antwortete ihm,
»Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir.«
Spricht zu ihm Simon Petrus,
»Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt.«
Spricht Jesus zu ihm,
»Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle.«
Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen,
»Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
Wie ich finde, ein ganz wesentlicher und spannender Text. Und es hilft natürlich, so ein bisschen Kontext natürlich erstmal zu bekommen. Und den will ich euch geben. Offensichtlich ist das so ein ganz wichtiger Teil deshalb, weil auch Johannes, der Evangelist, das aufgeschrieben hat. Das ist nämlich der einzige unter den Evangelisten, der gesagt hat, das ist so wichtig, ich verzichte sogar auf die Einsetzungsworte und ich rede von dieser Fußwaschung und schreibe das auf. Das ist eine ganz wichtige Stelle, so dass wir merken, es ist mehr als nur irgendeine Geste, sondern es ist eine Sache, die können wir einfach nicht weglassen. Der zweite spannende Punkt ist, wann war denn eigentlich dieses Abendessen? Also das, was wir Abendmahl nennen und darunter kennen. Die meisten von uns wissen, Jesus ist an einem Freitag gestorben und es war der Abend zuvor. Demzufolge war das an dem Donnerstag und das war gleichzeitig der Beginn des Passafestes. Und das ist ganz spannend, wenn man sich anschaut, was ist an dem Donnerstag passiert. Da haben die Familien das Lamm geschlachtet an diesem Donnerstagabend. Das Spannende ist, es wurde im Tempel am Freitag auch nochmal ein Lamm geschlachtet, ungefähr genau zu der Zeit, wo Jesus am Kreuz hing. Finde ich eine ganz, ganz spannende Parallele. Und wenn man jetzt so Passa überlegt und sagt, okay, das war der Beginn des Passafestes, dann ist das eigentlich nicht richtig, weil wenn ihr euch 2. Mose 12, 3 mal anschaut, dann war das so, als die Ägypter quasi dieses Volk unterdrückt hatten und dann Mose ihnen gesagt hat, was jetzt zu tun ist, dann sollten sie ein Lamm zu sich nehmen und es 4 Tage aufbewahren. Und das war genau der Zeitpunkt, in dem Jesus sich bewegt hat, was ist 4 Tage zuvor passiert. Jesus wurde am Palmsonntag unter großem Jubel empfangen und alle haben gesehen, dieses Lamm kommt in die Stadt und weilt 4 Tage unter ihnen. Das finde ich einen ganz spannenden Kontext und Jesus ist quasi mitten unter dem Volk, mitten in der Altstadt, auch ungefähr da, wo man heute das noch vermutet, und ist dieses Lamm, was dann natürlich umgebracht wird, was er ja dann auch selber sagt. Aber ich finde das unheimlich spannend, diesen Kontext aus dem Alten Testament, aus dem 2. Mose so mitzunehmen. Und wir schauen uns mal Vers 1 an, den ich so ein bisschen wie eine Überschrift verstehe. Da heißt es, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. So wie dieses Lamm eben, was zur Schlachtbank geführt war, dass er auf dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. In der Vorbereitung kam mir dazu eine Bibelstelle, die vorher zu sehen ist, im 1. Johannes, also im Kapitel 1. Und zwar heißt es da ab Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und ich finde, das zeigt das ganze Dilemma von diesem Abendessen, wenn man das so nennen möchte. Es war so, dass ihn nicht alle erkannt haben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Zum Glück ein Großteil der Jünger, aber einer, der auch zu ihm gehörte, das war nämlich Judas, der nahm ihn nicht auf, der hat ihn nicht erkannt. Und die anderen, die haben es auch nicht gleich verstanden, aber, und das ist das Spannende, das schauen wir uns gleich an, sie haben sich von ihm korrigieren lassen. Und er macht ihnen klar, dass diese Fußwaschung, dass dieses Abendessen so elementar wichtig ist, dass sie ihr Leben lang nie wieder darauf verzichten können. Und Jesus gibt ihnen durch sein Dienen an seinen Jüngern die Grundlage mit für ihren Dienst später mal in diese Welt. Er gab ihnen sozusagen durch sein Dienen die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie macht man das, um andere zu bevollmächtigen? Das ist ja eigentlich eine Frage, die stellt sich eigentlich jeder, der Kinder hat. Wie bevollmächtige ich meine Kinder? Wie kann ich meinen Kindern elementar wichtige Sachen, die ich für gut erkannt habe, weitergeben? Wie kann ich das vielleicht auch als Führungskraft oder ja, einfach das, wovon ich überzeugt bin, weiterzugeben? Und es gibt einen, der hat sich ziemlich viel mit Pädagogik beschäftigt und den schauen wir uns dann auch noch mal ein bisschen näher an, der Johann Heinrich Pestalozzi, sollten alle Pädagogen unter euch vielleicht schon mal gehört haben, der hat zwei Worte geprägt und zwar Vorbild und Liebe. Und dieser Pädagoge hat damit, ja, ich will nicht sagen Revolutionäres entdeckt, aber er hat eigentlich das entdeckt, was wir heute hier auch in dem Text lesen. Vorbild und Liebe sind die Dinge, die es braucht, um das Wesentliche zu transportieren. Und das Spannende ist, Jesus tut das, er dient allen Jüngern, aber nicht alle nehmen es an. Ist dir das bewusst? Jesus dient allen Menschen auf der Erde und er wäscht uns alle rein. Und ich finde, die erste Frage ist, kannst du das persönlich annehmen? Kannst du annehmen, dass Jesus dir dienen möchte? Und wenn wir den großen Schritt geschafft haben, das anzunehmen, dann stellt sich die Frage, hältst du es aus, dass Jesus allen dienen möchte, auch von denen, wo du denkst, das sollte man eigentlich nicht tun. Leute, die ihn verachten, das kann gar nicht gut sein. Halten wir es aus, dass auch wir allen dienen können mit dem, was Jesus uns vorgelebt hat? Denn man muss ja zugeben, es war eine ziemlich undenkbare Situation. Das war erstmal ein normales Essen für die. Die haben sich sicher auch vorher gereinigt und normal, wie man das damals gemacht hat. Und ausgerechnet mitten während diesem Essen steht Jesus auf. Vers 4, da heißt es ja, da stand er formal auf, also auch irgendwie so ein bisschen überraschend, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Also er hat hier nicht mal schnell was zeigen wollen, sondern er hat das vorbereitet. Er hat das mit Hingabe gemacht und er hat das auch ordentlich gemacht. Nicht einfach mal so, ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Und dann kommt es zu einer spannenden Begegnung mit Petrus. Und auch den Abschnitt will ich euch nochmal vorlesen, weil ich das immer wichtig finde, dass man Bibelwort so im Ohr hat. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach er zu ihm, Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Und da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid, denn ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er erkannte seinen Verräter und darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Und das finde ich so toll an diesem Text. Also wahrscheinlich ist Petrus der, mit dem Jesus auch anfängt, dass Petrus seine Fragen nicht für sich behalten kann. Petrus ist einer von denen, der es gar nicht einsieht, irgendwie was zu machen, was er nicht versteht. Und das ist mir unheimlich sympathisch und er spricht es auch direkt aus. Er ist der, der uns ermöglicht, Jesus Handeln zu verstehen, weil er nämlich fragt. Und das war auch vielleicht so eine Randnotiz in dem Text, die ich dir heute mal mitgeben will. Gehst du mit deinen Fragen zu Jesus? Sprichst du die auch laut aus? Und ist dir bewusst, wenn du sie wirklich mal laut aussprichst, dass du vielleicht sogar anderen Leuten damit helfen kannst? So wie das hier der Fall ist, bin ich dem Petrus sehr dankbar, dass er seine Fragen, die er hat, die er wirklich nicht versteht, einfach ausspricht. Und andere damit hineinnimmt, die wahrscheinlich auch, ich finde, das Bild zeigt es gut. Moment, das war zu viel. Das finde ich nicht gut. So, die Jünger hatten wahrscheinlich alle die Frage gehabt, was soll das denn jetzt? Und Jesus antwortet sehr ruhig und sehr liebevoll auf eine ganz klare Art und Weise. Und er sagt ihm auch, das kannst du jetzt eigentlich nicht so richtig verstehen. Wir haben den Vorteil, wir können es tatsächlich verstehen, weil wir nämlich Tod und Auferstehung lesen können. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht und wir haben da einen gewissen Vorteil. Und trotzdem hält Jesus das aus, ihm das zu sagen? Und Petrus kann es einfach nicht annehmen. Ihr müsst euch vorstellen, da ist gerade noch der König mit Hosianna-Rufen eingezogen und jetzt hat er so einen billigen Lendenschurz um. Der Herr als Knecht, der Rabbi als Handlanger, der König als Sklave, das kann nicht funktionieren. Und Petrus protestiert dagegen. Das ist einfach undenkbar. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen an Johannes den Täufer erinnert. Der hat nämlich auch protestiert. Der hat gesagt, eigentlich müsste ich mich doch von dir taufen lassen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum kommst du denn zu mir? Und Jesus gibt das weiter, was er vom Vater empfangen hat. Er macht das, was sein Vater von ihm verlangt. Und das macht Jesus so gehorsam seinem Vater gegenüber. Und auch da merken wir, Vorbild und Liebe, das transportiert sich irgendwie weiter. Und das Gleiche gilt tatsächlich auch für die Fußwaschung. Denn es gibt diesen einen Moment, wo Petrus komplett umschwenkt, wo man denkt, gerade wollte er nicht und jetzt will er am besten alles. Und zwar heißt es, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir, in Vers 8. Kurz gesagt, Moment Petrus, wenn du das jetzt nicht mitmachst, dann haben wir jetzt hier ein Problem. Dann war es das eigentlich. Dann bist du verloren. Das ist, finde ich, schon krass. Also er drückt schon aus, da ist was Lebenswichtiges und er kann nicht darauf verzichten. Und das merkt Petrus, der ist ja nicht dumm und er will natürlich alles richtig machen. Der hat einen unheimlichen Ehrgeiz und denkt natürlich, oh weia, ich könnte was verpassen. Und dann ist es natürlich allzu menschlich, sofort umzudenken ins andere Extrem und zu sagen, am besten mich komplett waschen, natürlich. Und das finde ich das Spannende. Jesus kann es uns Menschen einfach nicht recht machen. Wenn wir irgendein Bedürfnis sofort erfüllt bekommen, dann haben wir sofort wieder andere Dinge, die nicht passen oder schwenken wieder ins andere Extrem. Man merkt, man kann es den Menschen eigentlich nicht so richtig recht machen. Aber ich finde, die Stelle zeigt, wie ernsthaft Petrus darum ringt, das Richtige zu tun. Und das Wichtige daran ist, er lässt sich immer von Jesus korrigieren. Auch wenn er sicher vielleicht übers Ziel manchmal hinausschießt, ist er immer bereit, sich korrigieren zu lassen. Genauso auch eben Johannes der Täufer, ja, der dann auch sagt, okay, so wie du es gesagt hast, wie dein Vater gesagt hat, so machen wir das jetzt. Jesus korrigiert Petrus und er antwortete eben diesen spannenden Satz, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Andere Übersetzung, da kann man lesen, er muss sich später nur noch die Füße waschen oder er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Man merken, brauchen und müssen. Also kurz gesagt, wir kommen an der Nummer nicht vorbei. Irgendwie scheint es wichtig zu sein. Doch bevor wir da nochmal reinschauen, steht ja in dem Satz noch was anders. Da heißt es ja, denn er ist ganz rein. Das heißt ja, offensichtlich muss ja vorher was passiert sein. Offensichtlich ist er ja vorher schon mal gewaschen worden. Und wenn ich überlege, wann ist denn Petrus von Jesus mal gewaschen worden, kann ich mich gar nicht so recht dran erinnern. Das bedeutet, irgendwas muss dem vorausgegangen sein. Und wenn man etwas drüber nachdenkt, kommen wir wieder zu dem, was ich das letzte Mal gepredigt hatte, das Bekenntnis. Das ist nämlich dem vorausgegangen, ein göttlicher Zuspruch tatsächlich, wo Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat dir Gott selbst offenbart. Aber auch der Schritt von Petrus zu Jesus. Und wenn man sich jetzt mal das anschaut mit dem Bekenntnis und einer Waschung, dann würde jeder normale Christ sagen, naja, also wenn ihr ganz rein seid, dann ging dem doch eine Taufe voraus. Und genau das ist auch der Fall. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich den meisten gar nicht bewusst, aber die Jünger waren alle getauft. Die waren getauft von Johannes dem Täufer. Und auch Jesus war getauft von Johannes dem Täufer. Und das heißt, an ihn ist die Taufe schon ergangen. Und das Spannende ist, ich will noch mal kurz zu dem Kontext zurückspringen. An diesem Abend wurde das Lamm geschlachtet. An diesem Abend hat Jesus Abendmahl gefeiert mit Brot und Wein und hat sich hingegeben. Und all die Dinge sind dem vorausgegangen. Das Bekenntnis, das Abendmahl und selbst die Taufe. Das finde ich ganz spannend, dass diese Dinge alle im Zusammenhang stehen und dass man sagen kann, durch diese Dinge sind sie reingewaschen. Sie haben sich auf Jesus ausgerichtet Und sie müssen auf Kurs bleiben, sie werden korrigiert. Und das passiert durch das Füßewaschen. Hast du dich auf Jesus ausgerichtet? Und wenn ja, erlaubst du ihm, dass er dich korrigiert? Ich finde, das ist genau der Punkt, worum es heute geht, sich korrigieren zu lassen. Ich finde, das Negativbeispiel ist so ein bisschen Judas, der sich hat nicht korrigieren lassen. Und sicher, die Jünger wollten nicht unbedingt, dass Jesus stirbt. Die hatten nicht wirklich Lust darauf und die wollten es auch nicht wahrhaben. Und trotzdem haben sie es gebraucht, dass Jesus ihre Schuld ihnen vergeben kann. Und trotzdem lassen sie sich auf diesen Weg ein. Trotz aller, wie Jesus ja direkt sagt, das wirst du nicht verstehen, trotzdem lassen sie sich ein. Selbst wo Petrus das Ohr abgehauen hat, lässt er sich von Jesus korrigieren. Jesus korrigiert das und Petrus lässt es zu. Er handelt dann nicht weiter. Judas, bei dem war das anders. Der hat seine eigenen Interessen verfolgt. Der hat alles getan, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Man kann natürlich darüber spekulieren, warum hat er das jetzt genau gemacht? War es wegen des Geldes, was meiner Meinung nach umgerechnet nicht so viel Geld war? Vielleicht war es auch aus eigener Intention, dass er vielleicht gedacht hat, ich will Jesus in die Lage bringen, dass er umgebracht wird, um sich dann auf spektakuläre Art zu befreien. Wie dem auch sei, er hat seinen eigenen Plan verfolgt und hat sich nicht korrigieren lassen. Und deshalb kommt auch diese harte Aussage von Jesus, dass es einer ist, der ihn mit Füßen tritt. Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen, haben wir von uns gehört. Aber das Wichtige aus diesem Text ist doch, dass wir rein sind, aber offensichtlich nicht rein bleiben. Bekehrt, getauft, lebendig mit Jesus unterwegs, und da schätze ich uns irgendwie alle auf dem Weg ein, und trotzdem brauchen wir es immer wieder, dass wir sinnbildlich die Füße gewaschen bekommen. Ohne dem geht es nicht. Jesus sagt, wir können darauf nicht verzichten. Ich finde es ganz spannend, dass wir bei den Adventisten das bis heute noch haben, dass in dem Abendmahl eine Fußwaschung mit dabei ist. Und dass es auch Gemeinden gibt sozusagen, die das bis zum heutigen Tag noch praktizieren. Also die das nicht nur sinnbildlich sehen und darüber reden, so wie wir heute, sondern die das so praktizieren, weil da ganz viele Dinge, glaube ich, auch nochmal, wenn man das selber erlebt, wahrgenommen werden. Aber was heißt denn jetzt Buße genau? Buße heißt, dass man sich um Wiederherstellung, um Korrektur bemüht. Und wir haben vielleicht zuallererst diesen Beichtstuhl vor Augen. Das ist ja immer so dieses typische Bild von, ich tue Buße, ich gehe in einen Ort und erzähle alle meine Sünden und schlimmen Taten und Dinge. Aber sicher zählt es damit rein, aber es bedeutet eigentlich noch viel mehr. Füße waschen ist meistens auch etwas Unangenehmes. Etwas, wo man sieht, was eigentlich vielleicht vorher nicht sichtbar war, nämlich der ganze Dreck, den man in so einer Schüssel dann hat. Wir haben das tatsächlich mal gemacht im EC vor einigen Jahren. Da haben wir eine Freizeit gehabt und hatten einen Anbetungsabend, haben gesagt, alle, die in diesen Raum reinkommen, die bekommen vorher die Füße gewaschen. Und wir haben das natürlich nicht vorher lang angeteasert, sondern es war relativ überraschend für alle. Und demzufolge war es für manche echt unangenehm. Also seine Füße anderen Leuten zu zeigen, wenn die nicht vorgewarnt sind. Und ich fand es eine total geniale Sache. Wir hatten ganz tolle duftende Öle und es war wirklich eine tolle Atmosphäre. Aber man hat gemerkt, das bedarf großer Überwindung, Dinge zu zeigen, die eigentlich keiner so oft sieht. Also zumindest in unserer Kultur sind Füße auch sehr verborgen oft. Und wenn, dann sind sie auch immer weit weg. Also wenn man nach unten schaut, ist das eigentlich immer auch weit weg vom Körper. Und deshalb ist es manchmal unangenehm, wenn andere Leute ganz nah an dieser Sache dran sind. Aber für Gemeinde ist das überaus wichtig. Und da merken wir, Buße ist nicht nur ein Bekenntnis von schlimmen Sünden, sondern das ist das Miteinander beten und reden. Das ist so, vielleicht auch nochmal in einem anderen Bild gesprochen, so wie Leber und Niere in einem Körper, die dazu da sind, um Giftstoffe rauszukriegen. Und deshalb ist es lebenswichtig. Alles, was da nicht funktioniert, macht einfach nur krank. Und deshalb ist das Miteinander Abendmahl feiern, das Füreinander beten, auch das Bußbekenntnis, was wir im Abendmahl fest mit verankert haben, Das gehört da alles mit rein und es braucht auch einen Rahmen. Und das merken wir auch in der ganzen Geschichte, dass das nicht einfach so unter freiem Himmel mal schnell so passiert, sondern dass das einen Rahmen hat, wo Leute auch sich gewisserweise geborgen fühlen und wissen, dass das was Ernsthaftes ist, was da passiert, was auch, wie Jesus es selbst gemacht hat, auch vorbereitet ist. Und natürlich steht Jesus im Mittelpunkt. Einander Füße waschen und darauf hinweisen, dass Füße wieder sauber sind. Das gehört nämlich auch dazu, gerade wenn man über Sündenbekenntnis redet, da geht es nicht immer nur darum, Sünde sozusagen auszusprechen, sondern auch zu erleben, dass Füße wieder sauber sind und zu sagen, hey, ist das nicht wunderschön, wenn das alles wieder duftet und wenn du selber merkst, es ist einfach alles wieder in Ordnung. Und da schauen wir uns nochmal den Vers 10 und den Vers 15 an, weil ich finde, die passen nämlich sehr gut zusammen. Ich finde, dass sozusagen Vers 15 ist so ein bisschen der Schlüssel zum Vers 10. Da heißt es dann, Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und jetzt will ich noch mal kurz auf den Herrn Pestalozzi eingehen. Der war nämlich Pädagoge, habe es ja schon mal gespoilert, und der war spannenderweise auch Pietist. Das war ein richtig frommer Mann und der hatte ehrlich an Jesus geglaubt und ist wirklich durch diesen Glauben geprägt worden. Das Spannende war, dieser Mann hatte echt so seine Probleme mit Gesetzlichkeiten und Dogmen und er hat sich danach bemüht, in der Bibel zu suchen und nach dem zu leben, was in der Bibel steht. Und genau da konnte er offensichtlich bei Jesus lernen. Ich fand es so lustig, weil ich hatte das letzte Mal über das Bekenntnis gesprochen und da habe ich eine tolle Briefmarke über das Barmer, über die Barmer Erklärung gefunden. Da heißt es ja, das fand ich auch so cool, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Also ich finde, prägnanter kann man es nicht bringen. Also die Post hat echt gute Sachen auch rausgehauen. Und die hat tatsächlich eine Briefmarke, diesen Mann zu Ehren, rausgehauen. Und das Lustige ist, dass dieser Mann sich in eine Briefmarkenreihe einreiht. Und zwar heißt die Reihe Helfer der Menschheit. Habe ich mir mal angeschaut, was sind denn da so für Leute dabei? Und habe ich ein bisschen geschmunzelt und gedacht, cool, 80% sind überzeugte Christen, die sind alle mit Jesus unterwegs. Und die Briefmarkenreihe heißt Helfer der Menschheit, Vorbild und Liebe, passt ziemlich gut. Ja, aber für wen passt denn das jetzt so gut? Denn auch das ist ja so eine Sache, es soll ja nicht von unserer Lust und Laune abhängen. Es gibt ja auch nicht ein Amt des Füßewaschens, ne? Dass man sagt, wir sourcen das aus, das macht man auch gerne in Gemeinde, dass man sagt, wir haben da einen Dienst für, geh da mal hin. Sondern hier wird ja ganz klar, Jesus erwartet es von allen Jüngern. Jeder ist gefragt. Und offensichtlich erwartet er sowohl sich da hinzusetzen, als auch anderen die Füße zu waschen. Da ist schon auch beides gemeint. Und ich finde, ich habe es vorhin schon gesagt, der Ort, wo das passieren soll, und deshalb will ich dafür auch nochmal Werbung machen, ist das Abendmahl. Ich weiß, wir sind gerade in der Zeit, wo ich mir wünsche, dass wir eigentlich öfters Abendmahl feiern. Das hat viele Gründe, warum das nicht so einfach geht bei uns in der Gemeinde gerade. Aber ich freue mich über jedes Mal, wenn wir das hier zusammen feiern. Und ich freue mich, wenn wir auch Gebet in Anspruch nehmen. Nicht nur beim Abendmahl, aber dort genauso, dass wir, egal ob wir große Probleme haben, ob wir, es hat sich ja immer so ein bisschen vielleicht auch etabliert, dass man sagt, ich gehe da eigentlich nur hin, wenn ich ganz große Probleme habe, sondern dass wir lernen, Füße zu waschen. Und das bedeutet, dass wir einfach auch mal Ängste aussprechen, dass wir Zweifel aussprechen und die einfach unseren Geschwistern zumuten können, dass sie dafür beten können. Dass sie dann genauso uns sagen können, und jetzt bist du wieder sauber und jetzt kannst du auch deine Zweifel einfach loslassen. Das will ich dir zusagen. Und das sage ich dir nicht aus mir heraus zu, sondern von dem ich gelernt habe, Füße zu waschen, sozusagen Vergebung zuzusprechen von Jesus selbst. Und da will ich euch Mut machen. Wir leben in einer Zeit, wo man viel über Probleme und komische Sachen reden kann. Aber es ist wichtig, dass wir nicht verlernen, all die Dinge, die uns belasten, die uns Angst machen und auch, wo wir schuldhaft werden, die auszusprechen. Das fängt an, im Persönlichen auszusprechen. Aber das ist unheimlich viel kraftvoll auch oder kraftvoller noch, es zu teilen und auch Zusage zu bekommen, dass dir Schuld vergeben ist, dass deine Füße wieder sauber sind. Und genau das macht christliche Gemeinschaft aus. Das macht auch diesen Leib, also deinen persönlichen christlichen Leib, aber auch den Leib als Gemeinde, das macht den so standhaft, weil nämlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die ganzen Giftstoffe rauskommen. Und das Spannende ist, wenn man sich auch medizinisch beschäftigt mit dem Thema Reinigung, dann kommt man immer auf Heilung. Also Verunreinigung hat ganz oft auch was mit Krankheit zu tun. Und wenn man auf Heilung kommt, kommt man auch ganz schnell auf Heiligung. Und genau in diesem Prozess stecken wir drin. Wir sind Menschen, die geheiligt sind durch Gott, die auf dem Weg sind. Und auf diesem Weg werden unsere Füße immer wieder dreckig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sie immer wieder sauber machen. Weil, ihr wisst, wie das ist, der Dreck wandert immer weiter und irgendwann wirst du dem nicht mehr Herr. Irgendwann hast du es vielleicht auch verlernt, dich zu waschen, wenn man das so sagen darf. Und dann bist du, wie Jesus gesagt hat, dann hast du keinen Anteil mehr an ihm. Es ist so ein bisschen wie bei dem Bekenntnis, es kommt was von außen auf uns zu, wie so eine Offenbarung und trotzdem muss ich hinschauen. Wenn jemand den Vorhang zur Seite zieht, dann muss ich trotzdem hinschauen und muss mich darauf einlassen, was denn da ist. Und genauso ist es auch als Christ. Wenn ich Vergebung brauche, dann wirkt das der Geist in uns. Also ich merke, ich glaube, ich brauche Zuspruch. Ich glaube, ich brauche das Abendmahl, ich brauche wieder Gemeinschaft, ich brauche Zusage. Das wirkt der Geist in dir. Aber es ist natürlich immer mit Überwindung verbunden. Und deshalb will ich euch, weil es um wesentliche Dinge geht, da ermutigen zu, euch zu überwinden. Ich möchte schließen mit dem Vers 20. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt auf den, der mich gesandt hat. Und das ist das Spannende. Wir dürfen uns als Boten verstehen, die anderen Menschen Vergebung zusprechen und selbst durch unser Leben es ermöglichen, dass Jesus zu anderen in ihr Leben reinkommt, einfach indem wir ihnen Vergebung zusprechen. Das trifft genauso auch für alle möglichen weltlichen Menschen zu, die es gar nicht verstehen können, dass man eigentlich vergeben kann, weil es muss ja eigentlich immer was geopfert werden. Und da können wir ganz anders, aus einer ganz anderen Perspektive reden, nämlich aus der Perspektive eines Gefäßes. Und dieses Gefäß, das sind wir. Und dieses Gefäß alleine kann keine Füße waschen. Das ist leer, da ist Luft drin, da kriegst du keinen Fuß sauber mit. Aber wenn dieses Gefäß gefüllt ist mit Gottes Geist, dann können andere sich darin waschen. Und auch wir bedürfen immer wieder, dass dieses Wasser erneuert wird. Ihr kennt den Ausdruck und der passt selten so gut wie da. Wenn der Heilige Geist betrübt wird, dann ist es höchste Zeit, auch da wieder neues Wasser reinzutun. Und auch dafür brauchen wir Geschwister, dazu brauchen wir Vergebung. Und dessen machen wir uns bewusst, wenn wir an die Fußwaschung denken, wenn wir anderen dienen. Und das ist unser Auftrag, das ist ein wichtiges elementares Wesensmerkmal von Leben in Gemeinde, vom Überleben in Gemeinde, die Buße, dass wir einander dienen, dass wir einander Sünden bekennen und Vergebung zusprechen und auch Gottes Zusagen zusprechen. Ich möchte noch mit euch beten. Hey Jesus Christus, ich will dir Danke sagen, dass du Vorbild bist. Du hast gesagt, der Jünger steht nicht über dem Meister und das heißt, wir schauen zu dir und staunen, dass du uns Vorbild und Liebe bist. Du siehst, wo wir oft mit leeren Händen dastehen und denken, hey, wir wollen dieser Welt doch geben, was du gegeben hast und wir schaffen es nicht. Wir kriegen es nicht hin und manchmal ist es auch so aussichtslos. Ich bitte dich, dass du uns Ruhe in unser Herz schenkst, dass wir Vorbild und Liebe sind an den Orten, wo wir leben. Und da bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen von uns bevollmächtigst, dass wir offene Ohren haben für unsere Geschwister, dass wir ihnen Vergebung zusprechen können und dass du uns auch persönlich in Vergebung führst. Dass da, wo wir schuldig geworden sind an unserem Nächsten, dass wir Schuld aussprechen vor dir, dass wir Schuld teilen mit unseren Geschwistern und auch Zusagen erhalten, dass du für uns gestorben bist, dass du uns die Füße wäschst und dass du der bist, der das Wasser immer wieder erneuert. Dafür will ich dir Danke sagen und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, wenn wir sowas Wertvolles darin entdecken können. Amen.